Guten Tag. In diesem Prüfungsabschnitt hören Sie drei Texte. Jeden Text hören Sie zweimal. Während des Hörens lösen Sie die Aufgaben zum Text. Beachten Sie bei jedem Text das Piktogramm, damit Sie wissen, welchen Antwortbogen Sie benutzen sollen. Für den ersten und zweiten Teil nehmen Sie bitte den Antwortbogen, der mit dem Piktogramm Kreuz gekennzeichnet ist. Teil 1. Sie hören ein Interview mit Nils Henkel, dem Koch des Jahres 2009. Dazu gibt es 7 Aussagen. Ergänzen Sie in jeder Aussage den fehlenden Satzteil. Es gibt jeweils nur eine richtige Antwort. Markieren Sie Ihre Lösung auf dem Antwortbogen mit dem Piktogramm Kreuz. Sie haben jetzt 2 Minuten Zeit. Lesen Sie die Aufgaben 1 bis 7. Jetzt hören Sie den Text.
Herr Henkel, als Koch des Jahres 2009 haben Sie gesagt, Sie hätten sich von den mit viel Liebe gemachten, bodenständigen Gerichten Ihrer Mutter inspirieren lassen. Merkt man das Ihre Küche heute noch an?
Manchmal sicherlich. Man lässt sich von vielen Dingen inspirieren. Aber so ein bisschen Bodenständigkeit ist schon manchmal wichtig und kommt bei mir auch immer wieder durch.
Wie würden Sie die aktuellen Trends der Gourmet-Küche in Deutschland beschreiben?
Die Avantgarde-Küche, ich verwende diesen Begriff lieber als Molekularküche, ist immer noch sehr aktuell. Aber dieser Trend flaut gerade ein bisschen ab.
Welche Rolle spielen die regionalen Küchen in Deutschland?
Ich denke, dass die regionale deutsche Küche in den nächsten Jahren verstärkt in den Vordergrund rücken wird. Es gibt einige Restaurants in Deutschland, die sich speziell und auf hohem Niveau mit regionaler Küche auseinandersetzen. Schon heute bringen einige Köche alte Gerichte komplett neu auf den Teller.
Gibt es internationale Trends, die aus Deutschland kommen?
Das kann man wohl eher erst in ein paar Jahren beantworten. Die spanische Küche macht doch auch nichts anderes, als ihre regionalen Gerichte postmodern zu präsentieren. Die deutsche Küche hat leider nie einen guten Ruf gehabt. Fragt man einen Italiener nach deutscher Küche, wird er die Nase rümpfen. Es ist einfach nicht bekannt, dass wir heutzutage eine hervorragende Küche haben. Wir stehen mit 9 Drei-Sterne-Restaurants in Deutschland direkt hinter Frankreich. Erst jetzt kommt langsam bei den Kollegen im Ausland überhaupt ein Interesse auf, zu schauen, was wir hier machen. Das gab es lange nicht.
Kochen die Deutschen heute anders und weniger als früher?
Ob anders, ist schwer zu sagen. Was in den Haushalten vorgeht, ist sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben viele Gäste im Restaurant, die zu Hause sehr ambitioniert kochen. Aber das ist natürlich nicht der Bundesdurchschnitt. Und weniger? Das glaube ich nicht. Das Interesse am Kochen ist momentan so groß wie nie zuvor. Das sieht man auch an den ganzen Kochshows im Fernsehen. Sie inspirieren sicher viele Deutsche, mal wieder selber richtig zu kochen. Mit Produkten und nicht mit Fertigessen.
Gibt es typisch deutsche Essgewohnheiten?
Naja, ich bin nicht ganz sicher. Die Deutschen ernähren sich von Currywurst über Pizza bis zu sonst irgendwas. Aber das ist nicht typisch deutsch. Im Zuge der Globalisierung verschwimmt alles mehr und mehr, weil so viele Einflüsse eine Rolle spielen. Aber ich denke, wenn die gehobene Küche etwas Einfluss darauf nimmt, dann haben wir sicher die Möglichkeit, Esstraditionen zu erhalten und weiter zu pflegen.
Den typisch deutschen Geschmack gibt es also nicht.
Das ist schwierig zu sagen. Der deutsche Gast ist sicherlich andere Dinge als der spanische Gast. Die Avantgarde-Küche, die Sie in Spanien bekommen, können Sie hier nicht eins zu eins übernehmen. Doch die Ansprüche, die die deutschen Gäste an die Qualität und die Produkte haben, sind sehr groß. Allerdings ist der Bezug zur Küche in Ländern wie Frankreich, Italien oder Spanien viel größer als in Deutschland und man war immer auch bereit, fürs gute Essen Geld auszugeben. In Deutschland war es und ist es immer noch wichtiger, in Urlaub zu fahren oder ein tolles Auto zu haben. In Deutschland gab es von jeher beim Essen einen Billigboom.
Welches Gericht aus den regionalen deutschen Küchen mögen Sie?
Ich komme ja aus dem Norden. Dort gibt es eine Reihe von Gerichten, die ich auch heute noch gern esse. Was ich lecker finde, ist Birnen, Bohnen und Speck. Das ist eine von vielen interessanten Kombinationen, die typisch für die Regionalküche in Norddeutschland sind. Dazu gehört auch Rindfleisch mit Meerrettichsoße und selbst eingemachter rote Beete.
Jetzt hören Sie den Text noch einmal.
Herr Henkel, als Koch des Jahres 2009 haben Sie gesagt, Sie hätten sich von den mit viel Liebe gemachten, bodenständigen Gerichten Ihrer Mutter inspirieren lassen. Merkt man das Ihre Küche heute noch an?
Manchmal sicherlich. Man lässt sich von vielen Dingen inspirieren. Aber so ein bisschen Bodenständigkeit ist schon manchmal wichtig und kommt bei mir auch immer wieder durch.
Wie würden Sie die aktuellen Trends der Gourmet-Küche in Deutschland beschreiben?
Die Avantgarde-Küche, ich verwende diesen Begriff lieber als Molekularküche, ist immer noch sehr aktuell. Aber dieser Trend flaut gerade ein bisschen ab.
Welche Rolle spielen die regionalen Küchen in Deutschland?
Ich denke, dass die regionale deutsche Küche in den nächsten Jahren verstärkt in den Vordergrund rücken wird. Es gibt einige Restaurants in Deutschland, die sich speziell und auf hohem Niveau mit regionaler Küche auseinandersetzen. Schon heute bringen einige Köche alte Gerichte komplett neu auf den Teller.
Gibt es internationale Trends, die aus Deutschland kommen?
Das kann man wohl eher erst in ein paar Jahren beantworten. Die spanische Küche macht doch auch nichts anderes, als ihre regionalen Gerichte postmodern zu präsentieren. Die deutsche Küche hat leider nie einen guten Ruf gehabt. Fragt man einen Italiener nach deutscher Küche, wird er die Nase rümpfen. Es ist einfach nicht bekannt, dass wir heutzutage eine hervorragende Küche haben. Wir stehen mit 9 3-Sterne-Restaurants in Deutschland direkt hinter Frankreich. Erst jetzt kommt langsam bei den Kollegen im Ausland überhaupt ein Interesse auf, zu schauen, was wir hier machen. Das gab es lange nicht.
Kochen die Deutschen heute anders und weniger als früher?
Ob anders, ist schwer zu sagen. Was in den Haushalten vorgeht, ist sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben viele Gäste im Restaurant, die zu Hause sehr ambitioniert kochen. Aber das ist natürlich nicht der Bundesdurchschnitt. Und weniger? Das glaube ich nicht. Das Interesse am Kochen ist momentan so groß wie nie zuvor. Das sieht man auch an den ganzen Kochshows im Fernsehen. Sie inspirieren sicher viele Deutsche, mal wieder selber richtig zu kochen. Mit Produkten und nicht mit Fertigessen.
Gibt es typisch deutsche Essgewohnheiten?
Naja, ich bin nicht ganz sicher. Die Deutschen ernähren sich von Currywurst über Pizza bis zu sonst irgendwas. Aber das ist nicht typisch deutsch. Im Zuge der Globalisierung verschwimmt alles mehr und mehr, weil so viele Einflüsse eine Rolle spielen. Aber ich denke, wenn die gehobene Küche etwas Einfluss darauf nimmt, dann haben wir sicher die Möglichkeit, Esstraditionen zu erhalten und weiter zu pflegen.
Den typisch deutschen Geschmack gibt es also nicht.
Das ist schwierig zu sagen. Der deutsche Gast ist sicherlich andere Dinge als der spanische Gast. Die Avantgarde-Küche, die Sie in Spanien bekommen, können Sie hier nicht eins zu eins übernehmen. Doch die Ansprüche, die die deutschen Gäste an die Qualität und die Produkte haben, sind sehr groß. Allerdings ist der Bezug zur Küche in Ländern wie Frankreich, Italien oder Spanien viel größer als in Deutschland und man war immer auch bereit, fürs gute Essen Geld auszugeben. In Deutschland war es und ist es immer noch wichtiger, in Urlaub zu fahren oder ein tolles Auto zu haben. In Deutschland gab es von jeher beim Essen einen Billigboom.
Welches Gericht aus den regionalen deutschen Küchen mögen Sie?
Ich komme ja aus dem Norden. Dort gibt es eine Reihe von Gerichten, die ich auch heute noch gern esse. Was ich lecker finde, ist Birnen, Bohnen und Speck. Das ist eine von vielen interessanten Kombinationen, die typisch für die Regionalküche in Norddeutschland sind. Dazu gehört auch Rindfleisch mit Meerrettichsoße und selbst eingemachter rote Beete.
Sie haben jetzt eine halbe Minute Zeit, um Ihre Arbeit zu beenden. Teil 2. Sie hören ein Gespräch zwischen Joachim und Gudrun. Dazu gibt es 6 Aussagen. Ergänzen Sie in jeder Aussage den fehlenden Satzteil. Es gibt jeweils nur eine richtige Antwort. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen mit dem Piktogramm Kreuz. Sie haben jetzt 2 Minuten Zeit. Lesen Sie die Aufgaben 8 bis 13. Jetzt hören Sie den Text.
Wie siehst du denn eigentlich heute aus?
Wieso? Ganz normal. Es ist doch Karneval.
Das sollte ich unseren Hörern vielleicht doch ein bisschen erklären. Gudrun sitzt mir hier mit einer roten Clownsnase gegenüber. Auf dem Kopf trägt sie eine schwarze Perücke.
Es ist Karneval. Woher kommt dieses Fest Karneval eigentlich?
Ich habe das mal nachgesehen. Das ist doch das letzte Fest vor der Fastenzeit, die Zeit, in der man nichts essen darf. Vor Ostern durfte man früher kein Fett und Fleisch, keine Milch und Butter, kein Käse und vieles andere essen. Es war die Vorbereitung auf die Leiden und Auferstehung Christi. Und eben vor dieser schweren Zeit durfte man nochmal so richtig abfeiern und ausgelassen sein, ohne Grenzen.
Also so viel ich in historischen Quellen gelesen habe, ist der Ursprung in Europa in den Bräuchen der Heiden zu suchen, wo der Mensch bei Zeremonien durch Maskierung und Tänze den Göttern ähnlich sein wollte.
Hörte sich auf jeden Fall spannend an. Das war ja oft so, dass die christlichen Missionare die traditionellen Feste der Leute mit einer neuen christlichen Bedeutung besetzt haben. Typisch zum Karneval sind ja die Umzüge der Narren. Besonders am Rhein. Gab es eigentlich schon immer Maskenumzüge?
Wie du siehst, auch ich feiere da mit den anderen Narren. Also ein Narr ist doch eine Person, die zumindest im Mittelalter als Spaßmacher bezeichnet wurde. Sie war auch immer sehr auffällig oder ungewöhnlich gekleidet. Im Gegenteil zu heute. Man sagt auch Narr zu jemandem, wenn er sehr blöd naiv ist. Maskenumzüge gab es erst im Spätmittelalter, im 13. und 14. Jahrhundert, gehörten nur Gastmähler, Trinkgelage, Reiterspiele und Tanz zu den Fastnachtbräuchen.
Aber der heutige Karneval hat damit ja wohl eher weniger zu tun, oder?
Ich glaube, das ist eher eine Erfindung aus dem 19. Jahrhundert. Damals sind in Köln und Mainz die ersten Karnevalsvereine entstanden. Aber andererseits ist der Narr ja schon immer durch Maske und Kostüm in eine andere Haut geschlüpft, um so seine geheimen Wünsche zu verwirklichen.
Und du feierst auch Karneval und schlüpfst in eine andere Haut?
Ja klar, das ist doch toll, sich in die drei tollen Tage zu stürzen. Rosenmontag ist übrigens der wichtigste Tag des Karnevals. Der Rosenmontagszug zieht durch die Stadt und dauert etwa 4 bis 5 Stunden. Er ist ein Muss für jeden Kölner, ein Pflichtprogramm. 2 Stunden vorher muss man schon da sein, um einen guten Platz zu bekommen. Dienstag ist dann der letzte Tag und nachts um 24 Uhr ist der Nubbel dran. Das ist eine mannshohe Puppe. Jede Kneipe hat einen Nubbel über der Theke oder draußen am Eingang. Alles vollzieht sich wie eine Beerdigung. Ein Priester, natürlich kein echter, leitet die Zeremonie und zählt die Sünden des Nubbels auf. Und für diese Sünden wird der Nubbel dann verbrannt. Steht natürlich stellvertretend für jeden Einzelnen. Naja, und danach geht man dann wieder in die Kneipe und feiert weiter. Aber ohne Karnevalsmusik.
Das ist dann wahrscheinlich nur noch halb so lustig. Und wie ist das eigentlich mit Kostümen? Kann man auch ohne Kostüm mitfeiern?
Das Kostüm ist ein absolutes Muss und jegliches ist erlaubt. Ein traditionelles Kostüm ist das Lumpenkostüm. Und wenn man ungeschminkt zum Zug geht, wird man sicherlich geschminkt.
Also lieber vorsichtig sein. Am besten bereitet man sich vorher selbst vor. Dann erlebt man keine unliebsame Überraschung. Aber ich sehe, dass du heute wirklich nur Lust zum Feiern hast, oder?
Jetzt hören Sie den Text noch einmal.
Wie siehst du denn eigentlich heute aus?
Wieso? Ganz normal. Es ist doch Karneval.
Das sollte ich unseren Hörern vielleicht doch ein bisschen erklären. Gudrun sitzt mir hier mit einer roten Clownsnase gegenüber. Auf dem Kopf trägt sie eine schwarze Perücke.
Es ist Karneval. Woher kommt dieses Fest Karneval eigentlich?
Ich habe das mal nachgesehen. Das ist doch das letzte Fest vor der Fastenzeit. Die Zeit, in der man nichts essen darf. Vor Ostern durfte man früher kein Fett und Fleisch, keine Milch und Butter, kein Käse und vieles andere essen. Es war die Vorbereitung auf die Leiden und Auferstehung Christi. Und eben vor dieser schweren Zeit durfte man nochmal so richtig abfeiern und ausgelassen sein, ohne Grenzen.
Also so viel ich in historischen Quellen gelesen habe, ist der Ursprung in Europa in den Bräuchen der Heiden zu suchen, wo der Mensch bei Zeremonien durch Maskierung und Tänze den Göttern ähnlich sein wollte.
Hörte sich auf jeden Fall spannend an. Das war ja oft so, dass die christlichen Missionare die traditionellen Feste der Leute mit einer neuen christlichen Bedeutung besetzt haben. Typisch zum Karneval sind ja die Umzüge der Narren. Besonders am Rhein. Gab es eigentlich schon immer Maskenumzüge?
Wie du siehst, auch ich feiere da mit den anderen Narren. Also ein Narr ist doch eine Person, die zumindest im Mittelalter als Spaßmacher bezeichnet wurde. Sie war auch immer sehr auffällig oder ungewöhnlich gekleidet. Im Gegenteil zu heute. Man sagt auch narr zu jemandem, wenn er sehr blöd naiv ist. Maskenumzüge gab es erst im Spätmittelalter, im 13. und 14. Jahrhundert, gehörten nur Gastmähler, Trinkgelage, Reiterspiele und Tanz zu den Fastnachtbräuchen.
Aber der heutige Karneval hat damit ja wohl eher weniger zu tun, oder?
Ich glaube, das ist eher eine Erfindung aus dem 19. Jahrhundert. Damals sind in Köln und Mainz die ersten Karnevalsvereine entstanden. Aber andererseits ist der Narr ja schon immer durch Maske und Kostüm in eine andere Haut geschlüpft, um so seine geheimen Wünsche zu verwirklichen.
Und du feierst auch Karneval und schlüpfst in eine andere Haut?
Ja klar, das ist doch toll, sich in die drei tollen Tage zu stürzen. Rosenmontag ist übrigens der wichtigste Tag des Karnevals. Der Rosenmontagszug zieht durch die Stadt und dauert etwa 4 bis 5 Stunden. Er ist ein Muss für jeden Kölner, ein Pflichtprogramm. 2 Stunden vorher muss man schon da sein, um einen guten Platz zu bekommen. Dienstag ist dann der letzte Tag und nachts um 24 Uhr ist der Nubbel dran. Das ist eine mannshohe Puppe. Jede Kneipe hat einen Nubbel über der Theke oder draußen am Eingang. Alles vollzieht sich wie eine Beerdigung. Ein Priester, natürlich kein echter, leitet die Zeremonie und zählt die Sünden des Nubbels auf. Und für diese Sünden wird der Nubbel dann verbrannt. Steht natürlich stellvertretend für jeden Einzelnen. Naja, und danach geht man dann wieder in die Kneipe und feiert weiter. Aber ohne Karnevalsmusik.
Das ist dann wahrscheinlich nur noch halb so lustig. Und wie ist das eigentlich mit Kostümen? Kann man auch ohne Kostüm mitfeiern?
Das Kostüm ist ein absolutes Muss und jegliches ist erlaubt. Ein traditionelles Kostüm ist das Lumpenkostüm. Und wenn man ungeschminkt zum Zug geht, wird man sicherlich geschminkt.
Also lieber vorsichtig sein. Am besten bereitet man sich vorher selbst vor. Dann erlebt man keine unliebsame Überraschung. Aber ich sehe, dass du heute wirklich nur Lust zum Feiern hast, oder?
Sie haben jetzt eine halbe Minute Zeit, um Ihre Arbeit zu beenden. Für den dritten Teil nehmen Sie bitte den Antwortbogen, der mit dem Piktogramm Feder gekennzeichnet ist. Teil 3. Sie hören ein Interview mit Dieter Wolke. In folgender Zusammenfassung fehlen die Wörter 14 bis 20. Ergänzen Sie immer nur ein Wort. Schreiben Sie Ihre Antworten auf den Antwortbogen mit dem Piktogramm Feder. Sie haben jetzt 2 Minuten Zeit. Lesen Sie den zusammengefassten Text. Jetzt hören Sie den Text.
Für die einen ist der Beginn des Studiums der Startschuss ins eigene Leben. Andere erholen sich vom harten Uni-Alltag, dagegen am liebsten weiter im Hotel Mama. Dass der typische Hotel Mama-Gast ein Mann ist, ledig und jung, entspricht nicht nur einem Klischee, sondern auch Ihren Beobachtungen. Warum ist das so?
Den Nesthocker gibt es zwar bei beiden Geschlechtern, viel häufiger aber sind es wirklich Männer. Und die Erklärung? Da weibliche Studierende oft in jüngerem Alter eine feste Beziehung eingehen, haben sie die Alternative, mit einem solventen Partner zusammenzuziehen. Und verlassen früher das Elternhaus.
Ist das Ausziehen aus dem Elternhaus wichtig für die persönliche Entwicklung?
Ja. Im Jugendalter ist es wichtig, den eigenen Lebensweg zu finden, sich zu individualisieren und nicht ewig von anderen abhängig zu sein. Die Rolle der Eltern sollte sich von der Erziehung zur Beratung verschieben, die dem jungen Menschen hilft, seine eigene Persönlichkeit zu konsolidieren und eigenen Neigungen nachzugehen. Je nach Erziehung der Kinder ist das 20. Lebensjahr etwa der richtige Zeitpunkt, das Elternhaus zu verlassen. Letztlich entscheiden darüber aber auch die Lebensumstände des Jugendlichen. Wer mit 20 seine Schulausbildung noch nicht abgeschlossen hat, wird kaum auf eigenen Beinen stehen können.
Was raten Sie den Eltern, deren Kinder partout nicht ausziehen wollen?
Oft ist es zu spät, über den Weg der Kinder nachzudenken, wenn sie schon 25 Jahre alt sind. Viele Eltern verlangen von ihren Kindern gar nichts und bieten nur alle möglichen Leistungen mit kompletter Versorgung an. Eigenverantwortung muss bereits im Kindesalter gefördert werden. Dazu gehört auch, ein Ethos zu schaffen. Etwa, dass man für materielle Güter auch arbeiten muss. Wer nicht lernt, Tagesabläufe und finanzielle Verantwortung zu übernehmen, hat später größere Probleme. Sind die Kinder bereits erwachsen, sollten Eltern klare Regelungen schaffen, was den Beitrag zum Haushalt praktisch und finanziell betrifft. So wird die Alternative Ausziehen ähnlich attraktiv.
Sind es wirklich immer finanzielle Aspekte, die einen Auszug unmöglich machen, oder halten Eltern auch an ihren Kindern fest?
Beides. Zudem ist die Lebensqualität außerhalb des Elternhauses für manche schlechter. Mein Kollege Dr. Arnett sieht dies als eine Tendenz der Jugendlichen, ihr Aufwachsen zu verzögern und mit der finanziellen Unterstützung der Eltern länger im Vier-Sterne-Hotel Mama ganz bequem zu leben. Außerdem gibt es in Familien immer weniger Kinder und auch die Einkommensverhältnisse werden relativ besser. So können auch Eltern besser an den Kindern festhalten.
Haben sich die Zeiten geändert?
Ja, vor dem Zweiten Weltkrieg flossen finanzielle Mittel mit dem Erwachsenenwerden der Kinder wieder zu den Eltern zurück, um diesen im Alter zu helfen. Heute fließen, selbst wenn die Kinder schon 30 oder 40 Jahre alt sind, 95% des Geldes von den Eltern zu den Kindern. Jetzt hören Sie den Text noch einmal.
Für die einen ist der Beginn des Studiums der Startschuss ins eigene Leben. Andere erholen sich vom harten Uni-Alltag, dagegen am liebsten weiter im Hotel Mama. Dass der typische Hotel Mama-Gast ein Mann ist, ledig und jung, entspricht nicht nur einem Klischee, sondern auch Ihren Beobachtungen. Warum ist das so?
Den Nesthocker gibt es zwar bei beiden Geschlechtern, viel häufiger aber sind es wirklich Männer. Und die Erklärung? Da weibliche Studierende oft in jüngerem Alter eine feste Beziehung eingehen, haben sie die Alternative, mit einem solventen Partner zusammenzuziehen. Und verlassen früher das Elternhaus.
Ist das Ausziehen aus dem Elternhaus wichtig für die persönliche Entwicklung?
Ja. Im Jugendalter ist es wichtig, den eigenen Lebensweg zu finden, sich zu individualisieren und nicht ewig von anderen abhängig zu sein. Die Rolle der Eltern sollte sich von der Erziehung zur Beratung verschieben, die dem jungen Menschen hilft, seine eigene Persönlichkeit zu konsolidieren und eigenen Neigungen nachzugehen. Je nach Erziehung der Kinder ist das 20. Lebensjahr etwa der richtige Zeitpunkt, das Elternhaus zu verlassen. Letztlich entscheiden darüber aber auch die Lebensumstände des Jugendlichen. Wer mit 20 seine Schulausbildung noch nicht abgeschlossen hat, wird kaum auf eigenen Beinen stehen können.
Was raten Sie den Eltern, deren Kinder partout nicht ausziehen wollen?
Oft ist es zu spät, über den Weg der Kinder nachzudenken, wenn sie schon 25 Jahre alt sind. Viele Eltern verlangen von ihren Kindern gar nichts und bieten nur alle möglichen Leistungen mit kompletter Versorgung an. Eigenverantwortung muss bereits im Kindesalter gefördert werden. Dazu gehört auch, ein Ethos zu schaffen. Etwa, dass man für materielle Güter auch arbeiten muss. Wer nicht lernt, Tagesabläufe und finanzielle Verantwortung zu übernehmen, hat später größere Probleme. Sind die Kinder bereits erwachsen, sollten Eltern klare Regelungen schaffen, was den Beitrag zum Haushalt praktisch und finanziell betrifft. So wird die Alternative Ausziehen ähnlich attraktiv.
Sind es wirklich immer finanzielle Aspekte, die einen Auszug unmöglich machen, oder halten Eltern auch an ihren Kindern fest?
Beides. Zudem ist die Lebensqualität außerhalb des Elternhauses für manche schlechter. Mein Kollege Dr. Arnett sieht dies als eine Tendenz der Jugendlichen, ihr Aufwachsen zu verzögern und mit der finanziellen Unterstützung der Eltern länger im Vier-Sterne-Hotel Mama ganz bequem zu leben. Außerdem gibt es in Familien immer weniger Kinder und auch die Einkommensverhältnisse werden relativ besser. So können auch Eltern besser an den Kindern festhalten.
Haben sich die Zeiten geändert?
Ja, vor dem Zweiten Weltkrieg flossen finanzielle Mittel mit dem Erwachsenenwerden der Kinder wieder zu den Eltern zurück, um diesen im Alter zu helfen. Heute fließen, selbst wenn die Kinder schon 30 oder 40 Jahre alt sind, 95% des Geldes von den Eltern zu den Kindern. Sie haben jetzt eine halbe Minute Zeit, um Ihre Arbeit zu beenden. Gehen Sie bitte zum nächsten Prüfungsabschnitt weiter.